Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Heute mit Peter Sawicki. Schönen guten Tag. Immer stärker gerät in diesen Tagen die CSU in die negativen Schlagzeilen. Unter anderem zieht die Affäre um mutmaßliche Zuverdienste bei der Vermittlung von Käufen von Schutzmasken weitere Kreise. Die Opposition im Münchner Landtag wirft deshalb wieder ihre ältere Idee eines Transparenzregisters auf. Das besprechen wir gleich mit unserer Kollegin vor Ort. Wir berichten über die erneuten Fridays for Future Demos. Unter anderem finden die heute in Hamburg statt und das Ganze unter Pandemiebedingungen. Unser Landeskorrespondent schildert gleich seine Eindrücke. Und in Baden-Württemberg will der Ministerpräsident persönlich um Vertrauen fürs Impfen werben. Auch dazu gleich die Einzelheiten. Politiker sind normalerweise dem Dienst für die Allgemeinheit verpflichtet, so steht es unter anderem im Grundgesetz. Speziell in der Union gibt es aber nachgewiesenermaßen immer mehr Politiker, die diesem Anspruch nicht gerecht werden. Aktuellstes Beispiel ist der CSU-Bundestagsabgeordnete Tobias Zech. Er legt sein Mandat wegen möglicher Interessenkonflikte nieder. Es geht da um Berateraufgaben in Mazedonien. Für noch mehr Wirbel sorgt auch aktuell der ehemalige Landesjustizminister Alfred Sauter. Er soll in der berüchtigten Maskenaffäre mittendrin sein. Umso mehr gerät damit wieder eine schon ältere Forderung der Opposition in Bayern nach einem Transparenzregister in den Blick. Und das können wir jetzt genauer mit der Kollegin Susanne Lettenbauer besprechen. Frau Lettenbauer, schauen wir mal kurz auf die CSU, auf ihren inneren Zustand. Was sagt die Opposition denn dazu?
Ja, also heute oder gerade eben, kann man eigentlich sagen, ist bekannt geworden, dass Alfred Sauter sein Landtagsmandat nicht zurückgeben möchte. Er will auch erstmal über die Parteiämter am Wochenende entscheiden. Er hat jetzt nur sein Amt des Vorsitzenden des CSU-Kreisverbandes ruhen lassen. Also da hat die Opposition mächtig viel Futter. Jetzt natürlich auch noch der Fall Zech kommt dazu. Also die Opposition sagt natürlich, die CSU hat es ist wieder in einem ganz tiefen Sumpf gelandet, der berühmte Amigo-Sumpf, den es ja hier in 1993 gab, der den Rücktritt von dem damaligen Ministerpräsidenten dann auch zur Folge hatte. Also die CSU sei derzeit tatsächlich in einem in einer schwierigen Situation, so sagt das die Opposition, und holt deshalb natürlich jetzt wieder die ganz, ganz alte Forderung eines Lobbyregisters, eines Transparenzregisters heraus. Da muss man sich vorstellen, das wurde bereits 2008, also spätestens 2008, kann man sich da die ersten Unterlagen dazu anschauen. Da haben die Freien Wähler auch schon und auch die Grünen haben seitdem gefordert, also das sind ja 12 Jahre, gefordert, dass die CSU und natürlich auch die Opposition, aber alle, die Ämter bekleiden in der Politik, dass die sich da verpflichten sollten und dass ein Lobbyregister eingeführt werden sollte. Der parlamentarische Geschäftsführer der Freien Wähler, der Fabian Mehring, sagt jetzt uns gerade mal ganz kurz, warum das eigentlich nie geklappt hat.
Es wurde immer argumentiert, dass Lobbyismus im Bayerischen Landtag eine geringere Rolle spielen würde als beispielsweise im Bundestag und im Europaparlament, sodass man Angst vor einer Art Bürokratiemonster zur Schau getragen hat. Die Wahrheit ist, dass natürlich Lobbyismus in Bayern anders stattfindet als auf den anderen politischen Ebenen. Nichtsdestoweniger haben nach Ansicht von uns Freien Wählern weder die Bayerische Staatsregierung noch der Bayerische Landtag was zu verbergen.
Ja, offensichtlich hat man aber tatsächlich doch was zu verbergen. Also zumindest meinen das die Freien Wähler in Richtung CSU. Und der Gesetzentwurf, also Grüne wie auch die Freien Wähler, haben jetzt ihren Gesetzentwurf vorgelegt, der immer wieder abgelehnt wurde. Also selbst als die Freien Wähler noch nicht in der Koalition waren, jetzt seit 2018 sind die Freien Wähler in der Koalition, hoffen sich dadurch natürlich einfach mehr Einfluss auch und da mehr zu erreichen. Aber jetzt wurde im Januar nochmal ein aktualisierter Gesetzentwurf vor der ganzen Maskenaffäre da nochmal vorgelegt. Und auch da hat die CSU mal gesagt, brauchen wir nicht. Wir haben unsere Compliance-Regeln, wie es ja auch jetzt der CSU Generalsekretär Markus Blume ja auch immer wieder betont hat in seinen letzten Äußerungen und auch wo er dann den ehemaligen Justizminister Alfred Sauter dann aufgefordert hat, da zurückzutreten, was er jetzt nicht macht. Aber vielleicht ganz kurz zu diesem Gesetzentwurf. Das ist ganz interessant. Das besteht aus drei Teilen. Also da geht es einmal tatsächlich um das Lobbyregister. Dann geht es um den legislativen, um die legislative Fußspur und ein Verhaltenskodex. Also Lobbyregister, das gilt dann für die Interessensvertreter, ebenso wie im Bundestag, ist vergleichbar ein bisschen mit dem, was jetzt auch im Bundestag ja diskutiert wurde, dass Interessensvertreter sich da eintragen in das Lobbyregister, aber dann eben auch bei dieser legislativen Fußspur, da heißt es dann, dass eben die Gesetzentwürfe, die an den Landtag gestellt werden, da muss ersichtlich sein, welche Interessensvertreter haben sich da geäußert, wer hat da Einfluss genommen auf diese Gesetzentwürfe und dann eben der ganz wichtige Verhaltenskodex, also dass eine Interessenvertretung muss bei jedem Kontakt transparent erfolgen. Das sind so die drei Gründe, die jetzt da in den Gesetzentwürfen auch nochmal vorgelegt werden. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie es da weitergeht.
Ja, wie geht das denn weiter? Was für eine Chance für die Umsetzung ist da derzeit ersichtlich?
Naja, also die Sache ist die, dass die Grünen natürlich da jetzt noch viel mehr fordern. Also das kommt ihnen natürlich da sehr zu Pass, jetzt zu sagen, okay, nee, wir wollen jetzt eigentlich nicht nur das, was wir da in den letzten Jahren gefordert haben, sondern wir wollen da jetzt noch sehr viel mehr. Das sagte mir heute die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katharina Schulze. Also ganz kurz nochmal zu ihren Vorschlägen jetzt bei den nächsten Diskussionen.
Es ist einfach krass, was hier gerade erneut ans Licht kommt. Und ich erwarte mir, dass die CSU unserem Gesetzentwurf zum Lobbyregister und zum legislativen Fußabdruck zustimmt. Weil wenn sie das nicht machen, dann sieht man ja sehr deutlich, dass der Aufklärungswille nur geheuchelt war. Und ich denke, der Druck auf die CSU ist mittlerweile groß genug, dass sie in sich spüren, dass sie sich jetzt endlich mal ein bisschen bewegen müssen.
Ja, also da hört man ganz deutlich, dass die Opposition da jetzt auch natürlich nochmal eine Gelegenheit sieht, dass das Lobbyregister durchgeht, also das sogenannte Lobbyregistergesetz. Darüber wird dann diskutiert, muss diskutiert werden in den nächsten Tagen. Und ja, das ist natürlich tatsächlich die Frage, inwiefern lässt sich die CSU darauf ein. Aber es heißt auch schon in anderen Kommentaren, auch jetzt in anderen von anderen Kollegen, von anderen Medien, die heißen, sagen, Söder müsste sich jetzt, also der Ministerpräsident Bayerns müsste sich jetzt tatsächlich da endlich mal einschalten. Bislang hat sich ja nur der Generalsekretär Markus Blume geäußert. Söder müsse sich jetzt entscheiden und müsse tatsächlich auch jetzt diejenigen, die da Verfehlungen gemacht haben, die einfach da sich nicht an den Kodex gehalten haben, dass er die aus der CSU schmeißen müsste.
Vielen Dank für diese Informationen live aus München, Susanne Lettenbauer. In den politischen Debatten ist das große Thema Klima und Umwelt ja etwas weiter in den Hintergrund geraten in Zeiten von Corona. Und auch die Klimaproteste waren weniger sichtbar. Dem will die Fridays for Future-Bewegung jetzt aber entgegenwirken. In mehr als 50 Ländern demonstrieren heute wieder junge Klimaaktivisten, auch in Deutschland, darunter in der Hansestadt Hamburg. Und dort hat Axel Schröder Stimmen und Stimmungen gesammelt.
Mit dicker Farbrolle bringen die jungen Aktivistinnen und Aktivisten ihren Appell auf den Asphalt. Dicke weiße Buchstaben auf grünem Grund, gut sichtbar für alle, die in der derzeit ziemlich leeren Mönckebergstraße in der Hamburger Innenstadt unterwegs sind.
Der wird 60 mal 6 Meter lang. Da steht drauf, wir alle für 1,5 Grad. Und damit wollen wir ab jetzt dauerhaft im Stadtbild in Hamburg präsent sein.
Annika Kruse gehört zum Sprecherteam von Fridays for Future in Hamburg. Die Aktion ist von der Versammlungs- und der Verkehrsbehörde genehmigt worden.
Wir haben eine Sondernutzungsgenehmigung für 4 Wochen. Wir werden eine Debatte darüber entfachen, ob dieser Schriftzug dauerhaft bleiben darf, was uns natürlich die Möglichkeit geben würde, dauerhaft wieder im Stadtbild präsent zu sein.
Das ist den Aktiven gerade in Pandemiezeiten besonders wichtig. Denn eindrucksvolle Großdemonstrationen wie Ende September 2019, als rund 100.000 Menschen in Hamburg auf den Beinen waren, fallen derzeit aus. Die 20 Schülerinnen und Schüler, die heute in Hamburg ihren Slogan auf die Straße malen, tragen FFP2-Masken, halten Abstand zueinander. Jeder und jede hat noch vor dem Start der Malerarbeiten um 4 Uhr in der Früh einen Schnelltest gemacht. Auf einen Aufruf an ihre Mitstreiter, in die Innenstadt zu kommen, haben die Jugendlichen verzichtet.
Wir sehen, dass die Corona-Zahlen steigen und wir sagen, dass wir auf die Wissenschaft hören. Von daher sind große Mobilisierungsaktionen für uns leider nicht möglich. Wir hoffen natürlich, dass wir so schnell wie möglich dazu zurückkommen können, dass wir wieder auf die Straße gehen können, dass jeder bei uns partizipieren kann. Für heute ist es leider nicht möglich.
Dass Bundesumweltministerin Svenja Schulze Anfang der Woche verkünden konnte, dass Deutschland im vergangenen Jahr seine Klimaziele erfüllt hat, beeindruckt die Klimabewegung nicht. Florian König, auch er gehört zum Fridays for Future Sprecherteam in Hamburg, hält diese Ziele ohnehin für wenig ambitioniert.
Zum einen sind die Klimaziele, die sich die Bundesregierung setzt, nicht Paris-konform. Also sie zielen auf eine Klimaneutralität 2050 ab, die eben viel, viel mehr Emissionen noch bedeutet, als eigentlich verträglich ist. Und zum Zweiten sind diese Emissionseinsparungen im letzten Jahr natürlich nur durch massive Einschränkungen, durch die Pandemie, also auch Freiheitseinschränkungen passiert und natürlich nicht das, was wir als nachhaltige Transformation verstehen und eben fern des strukturellen Wandels, den wir eigentlich brauchen und für den wir hier stehen.
Deshalb finden heute in 120 deutschen Städten Aktionen der Klimabewegung statt. In Hamburg wird es noch eine auf 200 Teilnehmer begrenzte Fahrraddemo geben. In München haben die Aktivistinnen und Aktivisten ein Banner am Olympiasee entrollt. In Berlin gibt es gleich 4 Fahrraddemos und seit 12 Uhr werden zumindest aus den größeren Städten die Redebeiträge der Klimaschützer auch live im Internet übertragen.
Herzlich willkommen, es ist der 19.3. Es ist globaler Klimastreik und wir sind hier auf der Oberbaumbrücke, wo hinter uns über den Livestream sozusagen über die ganze Zeit verteilt ein wunderschönes Aktionsbild entsteht, was ihr dann am Ende auch noch von oben sehen könnt.
Im Livestream gibt es neben den Redebeiträgen auch Auftritte von Bands, die für mehr Klimaschutz eintreten. Lokale Umweltinitiativen stellen ihre Konzepte vor. Dass die Fridays for Future-Bewegung mit der Zeit an Schwung verlieren könnte, glaubt die Hamburger Aktivistin Annika Kruse nicht. Hinter ihr malen ihre Mitstreiter gerade die letzten Buchstaben auf der Mönckebergstraße aus. Passanten bleiben stehen, Kamerateams filmen das Ganze. Auch die Pandemie könne das Engagement der Bewegung nicht bremsen, sagt die Schülerin. Das hätte sich auch letztes Jahr gezeigt.
Am 24. April hatten wir eine riesige Aktion, wo Menschen aus ganz Deutschland Plakate beigesteuert hatten. Wir hatten im September Großdemonstrationen in ganz Deutschland, die teilweise in einigen Orten die größten Corona-konformen Großdemos waren, die wir hatten letztes Jahr. Und ich denke, das sind eben die Erfolge, die zeigen, dass Fridays for Future noch längst nicht tot ist. Und Fridays for Future wird auch noch da sein, bis wir eben diese Klimakrise gelöst haben.
Irgendwann seien auch wieder Großdemonstrationen möglich. Dann wird sich zeigen, ob die Pandemie den Aktivismus der Jugendlichen ausgebremst hat oder nicht.
Aus Hamburg eine Reportage unseres Landeskorrespondenten dort, Axel Schröder. Es war ein Paukenschlag, als Anfang dieser Woche auch in Deutschland die Impfungen mit dem Vakzin von AstraZeneca ausgesetzt wurden, unter dem Verdacht, dass der Impfstoff das Risiko von Thrombosen erhöht. Nach dem abermaligen grünen Licht von Seiten der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA gestern geht heute das Impfen mit dem Stoff von AstraZeneca weiter. Einen Impftermin hatte heute dabei ein prominenter Politiker, nämlich Baden-Württembergs Ministerpräsident und der frisch gebackene Wahlsieger Winfried Kretschmann. Und er sagte nach seinem Impftermin Folgendes.
Ich habe heute mit meiner Frau zusammen eine Impfung mit AstraZeneca erhalten. Das Entscheidende ist, der Impfstoff von AstraZeneca schützt sehr zuverlässig, vor schweren Verläufen durch die Krankheit Covid-19. Das ist das Entscheidende. Hat er eine hohe Wirksamkeit Wir haben Vertrauen in diesen Impfstoff. Lassen Sie sich impfen. Das ist die wirklich wirksame Methode, um die Pandemie niederzukämpfen.
Winfried Kretschmann war das Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Vor wenigen Minuten eingefangen das Ganze von unserer Landeskorrespondentin Katharina Thoms. Frau Thoms, was für Beobachtungen konnte man da im Rahmen dieses Termins machen?
Ja, das war natürlich symbolisch sehr, sehr wichtig. Das hat man ja gerade auch schon gehört. Der Termin, so habe ich es mir sagen lassen, hier vom Staatsministerium, war tatsächlich wohl schon vor einer Woche ausgemacht. Aber dann kam gestern Abend diese Entwarnung, nenne ich es mal, für AstraZeneca. Und dann war auch den entscheidenden Personen wichtig, dass tatsächlich der Ministerpräsident sich mit diesem Impfstoff auch impfen lässt, um eben zu zeigen, das ist ein guter Impfstoff, so wie er es ja da auch gerade formuliert hat. Er hat sich auch nochmal entschuldigt für den Ärger der letzten Wochen und Monate, hat diesen Termin dafür heute genutzt bei den Menschen, um zu sagen, er kann verstehen, wenn da Enttäuschung und Frustration passiert ist, der Impfstoff sei zu wenig. Das ist das Problem. Da könne die Landesregierung hier auch nichts tun dagegen. Aber er hat auch angekündigt, dass er sich dafür einsetzen will, dass in den nächsten Wochen und Monaten so schnell wie möglich auch Hausärzte und Ärztinnen impfen können. Er will sich da auch bei den anderen Ministerpräsidentinnen und beim Bund dafür einsetzen. Hier gibt es ein Pilotprojekt mit 40 Arztpraxen, die schon impfen dürfen. Und 4.000, so hat es der Ministerpräsident erklärt, hätten sich auch schon dazu bereit erklärt, das zu tun.
Sind das also die nächsten praktischen Fragen und Schritte, die in Baden-Württemberg jetzt auf der Agenda stehen?
Ja, das ist sozusagen die mittelfristige Zukunft. Jetzt geht es natürlich erstmal darum, seit heute darf in ganz Baden-Württemberg AstraZeneca wieder geimpft werden. Und deswegen ist es so, für die Menschen, die schon einen Termin hatten, der quasi auf Hold gesetzt worden ist, die gelten jetzt wieder diese Termine. Das heißt, die Leute sollen diese Termine auch wahrnehmen. Ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, erstmal sollen eben diese ganzen Impfstoffe, Impftermine weggeimpft werden, bis es wieder neue Termine geben kann, auch für AstraZeneca. Also erstmal werden die Wartelisten abgearbeitet. Wann das genau sein wird, wann es wieder neue Termine geben wird, das ist nicht ganz klar. Irgendwann in den nächsten Tagen. Der Sozialminister Manfred Lucher von den Grünen hier, der hat sich auf jeden Fall sehr, sehr erleichtert gezeigt, dass es wieder möglich ist, mit AstraZeneca zu impfen, auch wenn er davon ausgeht, dass es jetzt ordentlich an Vertrauen verloren hat, dieser Impfstoff, und dass das in den nächsten Tagen noch sehr spannend sein wird, wie sich die Leute da entscheiden.
Ist das denn, Stichwort Vertrauen und Vertrauen in den Impfstoff, im Skepsis, ist das denn messbar, wie das derzeit damit in Baden-Württemberg konkret aussieht?
Also im Moment war es schon so, dass die Nachfrage immer höher war als das Angebot. Da gab es auch teilweise so ein bisschen Chaos. Dann haben Menschen Termine gehabt, sind hingegangen und wurden wieder abgewiesen. Es ist noch nicht erkennbar gewesen nach meinen Recherchen, meinen Infos, dass da die Leute jetzt überhaupt nicht mehr hingehen wollen oder Termine abgesagt hätten. Das nicht. Aber das wird natürlich interessant sein zu beobachten in den nächsten Tagen und Wochen. Die impfskeptische Szene, die hat sich hier tatsächlich noch nicht wirklich ausgewirkt, auch weil es ja nur im Moment erlaubt ist, bestimmte Gruppen und Menschen zu impfen.
Und ganz allgemein vielleicht noch zum Schluss, dieser ja doch sehr öffentlichkeitsträchtige Auftritt heute von Winfried Kretschmann, ist das ein Schritt, der Vertrauen wieder aufbauen könnte in den kommenden Tagen, Wochen? Mit Blick vor allem auf AstraZeneca, aber auch Impfen insgesamt.
Also ich denke, es war auf jeden Fall symbolisch sehr wichtig, dass er diesen Impfstoff bekommen hat. Ich denke, das war auch allen Beteiligten sehr klar, dass wenn er heute sich impfen lässt, dass es dann, wenn es dann einfach ein anderer Impfstoff gewesen wäre, das wäre schwer vermittelbar gewesen. Und er selber hat jetzt gerade auch noch mal im Nebengespräch gesagt, er sei nie ein Impfskeptiker gewesen und hätte auch nie Ängste davor gehabt, auch früher schon nicht. Und deswegen war das für ihn gar keine Sache, dass er diesen Impfstoff bekommt. Und insofern könnte das auf jeden Fall mal ein wichtiges Signal sein, ob es jetzt jemanden davon überzeugt, seine Skepsis beiseite zu legen. Schwierig, aber ich denke, das Signal ist sicherlich richtig.
Berichtet für uns live aus Stuttgart unsere Landeskorrespondentin Katharina Thoms. Besten Dank. Und das war Deutschland heute für diesen Freitag und für diese Woche. Heute mit Peter Sawicki.